Morgen, mein Name ist Klaus Kluxen und ich bin Privatier. Mein Lieblingsplatz in Hamburg sind die Landungsbrücken. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Folge am 21.05., Folge 168, viel Vergnügen.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Jetzt ist die schöne Zeit mit den vielen Feiertagen, mit den kurzen Arbeitswochen erstmal wieder vorbei. Aber jetzt schon mal perspektivisch gedacht. Der nächste Feiertag, der 3. Oktober, wenn ich das richtig sehe, der Tag der Deutschen Einheit, ist ein Donnerstag. Das schreit doch nach einem rechtzeitigen Urlaubsantrag, um sich eine Brücke zu bauen. Herzlich willkommen also in der neuen Arbeitswoche. Das muss ich jetzt auch mal sagen, neue Arbeitswoche, wenn ich vorher so viel über Freizeit- und Brückentage gesprochen habe. Hier sind unsere Themen für heute. Das eh schon umstrittene Projekt Oberbillwerder hat einen Dämpfer bekommen. Es gibt einen Baustopp und der Grund ist ein fehlender Anhang. Die Hintergründe dazu sind unser erstes Thema. Elterntaxis. Für die einen eine Pest, für die anderen schlicht die normalste Sache der Welt. In Osdorf hat eine Schule jetzt gesagt, Schluss mit den Elterntaxis. Wir sperren einfach die Straße, die zur Schule führt. Das ist gleich unser zweites Thema. Und zum Schluss ein bisschen mehr Unterhaltung. Gibt es im Norden ein Konzertleben nach Taylor Swift? Oh ja, es gibt noch mehr Konzert-Highlights als nur diesen Super-Mega-Weltstar aus den USA. Wir checken mal die Lage für Hamburg und Umgebung mit unserem Kulturredakteur Tino Lange. Elterntaxis, Oberbillwerder und viel Musik heute bei Hamburg am Morgen. Wir starten jetzt. Als ich das letzte Woche gelesen hatte, dachte ich, kann doch nur ein Scherz sein. Ausgerechnet bei diesem hochumstrittenen Projekt Oberbillwerder musste der geplante Baustart gestoppt werden. Der Grund? Ein Formfehler. Nochmal zur Erinnerung, was ist Oberbillwerder? Kurz zusammengefasst, der 105. Hamburger Stadtteil, nördlich der S-Bahn-Station Allermöhe, 118 Hektar Fläche. Wir sind jetzt verbunden mit dem Chefreporter von der Bergedorfer Zeitung, Ulf-Peter Busse. Verrate uns bitte mal die Hintergründe. Was ist denn da jetzt Phase?
Ja, in der vergangenen Woche ist öffentlich geworden, dass bereits vor Monaten ein Hinweis eingegangen ist beim Bezirksamt, dass die öffentliche Auslegung von Dezember bis Februar diesen Jahres nicht komplett war. Es war eine riesige Auslegung von ungefähr 90 Gutachten und 160 umweltbezogenen Stellungnahmen zum Baugebiet Oberbillwerder, also einem Vorlauf oder dem Finale für die Erstellung des Bebauungsplans. Und dort ist unter 195 Einsendungen eine dabei gewesen, die gesagt hat, hier fehlt was. Und das ist tatsächlich so, wie das Bezirksamt nach langer Prüfung festgestellt hat.
Aber bitte, also erstmal andersrum. Vielleicht muss ich mal einen Gang zurückschalten. Fehler passieren. Wir alle machen Fehler. Aber es ist natürlich verrückt, dass ausgerechnet bei diesem so absolut umstrittenen Projekt Oberbillwerder, also wenn ich das richtig verstanden habe, einfach Anhänge fehlen. Anhänge von zwei Gutachten. Also das muss doch 100.000 Mal kontrolliert worden sein.
Das hatte ich auch gedacht. Es sind aber mehrere Behörden beteiligt und wahrscheinlich hat sich eine Behörde auf die andere verlassen. Und so ist dieser Fehler passiert. Es handelt sich ja tatsächlich um den Anhang zweier, ich sag mal, Umweltgutachten, die nämlich die Auswirkung der 15.000 Oberbillwerderaner auf das naheliegende Naturschutzgebiet Boberger Niederung sich anschauen. Die sind vergessen worden.
Also nun könnte man ja, wenn man diesem Projekt kritisch gegenübersteht, könnte man denken, ausgerechnet diese Anhänge fehlen.
Das ist auch mein Eindruck. Die haben wir vor zwei Jahren sehr intensiv diskutiert, auch in der Zeitung mit verschiedenen Artikeln, wo es nämlich darum ging, möglichst keine direkten Fuß- und Radwege von Oberbillwerder in das Naturschutzgebiet zuzulassen, sondern die Wege immer so zu machen, dass man, bevor man das Naturschutzgebiet irgendwie erreichen kann, mindestens 3 Kilometer zurücklegen muss, was erfahrungsgemäß ausreicht, damit man nicht einfach so irgendwo hinläuft.
Das musst du nochmal erklären. Was verbirgt sich da möglicherweise dahinter, wenn man es kritisch sieht?
Wenn man es kritisch sehen würde und es nicht einfach nur ein Versäumnis ist, sondern eine bewusste Nichtverbindung dieses Gutachtens mit der öffentlichen Auslegung, dann hat man sich möglicherweise darauf verständigt, dass dieses doch ein bisschen zu absurd ist. Der Versuch also, 15.000 Menschen, die möglicherweise neu nach Hamburg ziehen, davon abzuhalten, ein benachbartes beliebtes Naherholungsgebiet, was zufällig ein Naturschutzgebiet ist, zu erreichen.
Ja, also da kommen ja gleich schon wieder 15 neue Fragezeichen. Was bedeutet denn jetzt, dass diese Anhänge nicht einsehbar waren? Was ist denn die Folge daraus? Also erstmal ist der geplante Baustart gestoppt worden oder beziehungsweise der verzögert sich. Aber was bedeutet das jetzt in der Praxis?
In der Praxis, so sagt es jedenfalls das Bezirksamt, bedeutet es, dass diese gesamte Auslegung, öffentliche Auslegung, die 9 Wochen gedauert hat, dass die neu angesetzt werden muss. Und sie ist bereits terminiert für Juli bis Anfang September.
Und erst dann, mit einem gewissen Vorlauf wahrscheinlich wieder, kann der Baustart beginnen?
Genau, der Baustart beginnt in dem Augenblick, wo diese öffentliche Auslegung nicht nur gewesen ist, sondern von der Verwaltung, also vom Bezirksamt ausgewertet wurde, entsprechend auch reagiert wurde und zusammengefasst wurde. Sie endet, also dieser Bebauungsplan endet eigentlich mit einem Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses hier der Bezirksversammlung in Bergedorf. Und der kann erst dann gefasst werden, wenn diese ganzen Vorarbeiten erledigt sind. Wenn man das vorsichtig schätzt, wird es mit viel Glück noch Ende dieses Jahres sein.
Ist das denn tatsächlich so, weil die verantwortlichen Politiker in Bergedorf sind ja für dieses Projekt. Könnte es sein, das ist jetzt eine theoretische Frage, ich weiß darauf keine Antwort, ich hoffe, dass du sie weißt, könnte es sein, dass die Bezirkswahlen nochmal Einfluss nehmen auf dieses Projekt?
Also sicherlich wird dieses Projekt oder die Verzögerung nochmal Einfluss auf die Bezirkswahlen nehmen. Der Ausgang der Bezirkswahlen wird relativ wenig mit dem Baustart von Oberbillwerder zu tun haben, weil Bergedorf zwar die Stadtplanungshoheit hat, allerdings dieses Projekt vom Senat seinerzeit evoziert wurde. Also es könnte nur von der Bürgerschaft wirklich gestoppt werden. Tatsächlich ist aber in Bergedorf in der politischen Landschaft das Projekt sehr umstritten. Es gibt die Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die für dieses Projekt ist, und alle anderen 3 Fraktionen sind dagegen.
Die Auslegung, kann das auch nochmal, wenn das jetzt der Öffentlichkeit nochmal sozusagen zur Verfügung gestellt wird, kann das auch nochmal Auswirkungen auf das Projekt haben oder ist das einfach nur normaler Vorgang, das ist so ein Pflichtprogramm?
Also ich glaube, es ist am Ende eher ein Pflichtprogramm, aber wenn die Kritiker, zum Beispiel die Dorfgemeinschaft Billwerder, dort noch irgendeinen Haken findet, wo man das Projekt vielleicht weiter verzögern oder gar verhindern könnte, dann könnte es größere Auswirkungen haben. Es ist nicht zu erwarten, weil wohl nach der ersten Auslegung, mit Ausnahme dieses Baumfehlers, nichts weiter aufgefallen oder aufgeploppt ist.
Stand jetzt. Oberbillwerder wird kommen, trotz der eben beschriebenen Verzögerung. Danke an Ulf-Peter Busse von der Bergedorfer Zeitung. Seit Jahren nehmen die Beschwerden zu, und zwar über Elterntaxis. Sprich, Eltern bringen mit ihren Autos ihre Kinder bis direkt vor den Eingang der Schule und dann kommt es logisch zu Staus und Nervereien. Mittlerweile sind die Ausmaße dieser Zivilisationskrankheit so groß, dass einige Schulen sich drastische Gegenmaßnahmen überlegen. Wir versuchen mal hinter die Kulissen zu schauen. Was könnte da auf die uneinsichtigen Eltern zukommen? Eine, die bei dem Thema ganz nah dran ist und sich stark engagiert, ist Carmen Albrecht, Elternratsmitglied an der Grundschule Vesperloh in Ostdorf. Carmen, bevor wir über mögliche Maßnahmen gegen diese sogenannten Elterntaxis sprechen, was würden Sie sagen? Seit wann hat dieses Phänomen so überhand genommen? Denn Elterntaxis gab es ja schon immer. Ich muss gestehen, ich habe meinen Sohn wahrscheinlich auch zu lange und zu oft in der unmittelbaren Nähe der Schule abgesetzt. Aber das ist über 15 Jahre her und damals gab es noch keine Staus vor den Schulen.
Also der Trend, den gibt es schon lange, aber er hat halt in den letzten Jahren offensichtlich immer stärker zugenommen. Also dass tatsächlich das Auto auch als Verkehrsmittel genutzt wird, um die Kinder bis zur Schule zu bringen.
Ja, aber woher kommt das? Was geht in den Köpfen der Eltern vor, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, das hat mit einem veränderten Sicherheitsbewusstsein zu tun. Und das ist aber auch ein Henne-Ei-Problem, weil wir hören ganz oft, ja, es ist ja so unsicher direkt vor der Schule, weil da so viele Autos sind. Und dann im Umkehrschluss wird eben auch das eigene Kind dann noch mit dem Auto gehen.
Was natürlich ein bisschen absurd ist, weil da beißt sich ja die Katze in den eigenen Schwanz. Die vielen Autos kommen ja von den Eltern.
Das ist richtig, genau. Das ist eben auch der Punkt, wo wir ansetzen und sagen, wir helfen den Eltern sozusagen oder wir zwingen sie zu ihrem Glück, indem wir eben die Anzahl der Autos verringern.
Was kommt denn als Argument von den Eltern, wenn sie mit denen mal ins Gespräch kommen? Was sagen die denn? Ja, ich mache das, weil hier ist so viel Verkehr oder was kommt da?
Gut, es ist natürlich praktisch. Also was wir relativ häufig hören ist, das liegt auf dem Weg. Ich setze das Kind hier nur kurz ab und fahre dann weiter zur Arbeit. Aber dafür würden wir ja immer bitten, dass das Kind einfach ein Stückchen weiter von der Schule weg abgesetzt wird. Was wir tatsächlich auch häufig hören ist, ja, das Hamburger Wetter ist so schlecht. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren nicht verändert, aber vielleicht ist, ja, die Erwartung von Eltern, dass sie die Kinder tatsächlich vor dem Regen beschützen wollen mit einem Auto.
Aber da fällt mir natürlich gleich an dieser Stelle, wenn Sie das jetzt mit dem Regen beschreiben, der nächste Begriff ein. Elterntaxis gehen ja Hand in Hand mit Helikoptereltern. Und mittlerweile beobachtet man ja auch, ich sag jetzt mal, auf Spielplätzen so eine Szenerie, dass Kinder sich auch nicht im Ansatz mehr wehtun dürfen. Also dieser 360-Grad-Schuss, und der bedeutet dann am Ende vielleicht auch, wenn es regnet, also spätestens dann muss ich mein Kind wirklich absolut geschützt und trocken bis zum Eingang der Schule bringen.
Ja, definitiv. Also das ist tatsächlich, was wir beobachten und wo wir auch unsicher sind, wie wir dem tatsächlich begegnen können, weil auch man würde ja erwarten, dass es mit dem Alter, also zum Beispiel Drittklässler, dann wirklich auch alleine gehen, und das findet oft auch noch nicht statt. Also dass eben dann die Kinder wirklich alleine auch von der Schule nach Hause gehen. Sie werden dann tatsächlich von den Eltern auch am Schultor in Empfang genommen, und das gleiche am Bild am Morgen. Das heißt, Kinder gehen dann teilweise wirklich an der Hand der Mutter oder des Vaters bis zum Schultor.
Gibt es denn, also ich sag mal, ich würde ja wahrscheinlich zwei Gruppen von Eltern geben und Sie werden ja da viele Gespräche führen, Frau Albrecht. Gibt es Eltern, die sagen, Moment mal, ich lasse mir erstmal gar nichts vorschreiben. Ich entscheide allein, wie ich meine Kinder zur Schule lasse oder wie ich sie bringe. Oder gibt es dann auch die andere Fraktion, würde ich jetzt mal hoffen, die sagt, oh gut, dass Sie mich mal darauf hinweisen, ich überlege mal und ich versuche mich zu bessern, so sinngemäß.
Also natürlich gibt es jede Meinung und wir lassen auch jede Meinung zu. Wir wollen ja auch keinem vorschreiben, wie er sein Kind zur Schule bringen soll. Wir wollen eben lediglich, dass die letzten 300 Meter entweder zu Fuß mit dem Roller oder dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und das ist etwas, was wir, denke ich, für zumutbar halten können, weil in dem Moment muss keine andere Straße mehr überquert werden. Und durch die Anzahl der vielen Schüler ist es und den gesicherten Fußweg ist das auch keine unsichere Situation. Also es muss ja keiner durch einen dunklen Park gehen oder alleine laufen. Aber auch da gibt es Eltern, die sagen, nein, da fühle ich mich nicht gut. Ich möchte mein Kind tatsächlich persönlich bis zum Schultor bringen. Und das ist dann natürlich auch okay. Letztendlich ist ja auch jedes Kind anders. Manche Kinder haben größere Geschwister, sind schon alleine mit dem Fahrrad zur Kita gefahren oder haben eine ganz andere Historie als andere Kinder. Also da kann man auch überhaupt nicht verallgemeinern.
Ja, aber wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen, wenn ich die Berichterstattung richtig verfolge und jetzt auch Ihren Ausführungen zuhöre. Dann ist es doch aber so, dass die Situation vor den Schulen, auch speziell vor Ihrer Schule, wir reden ja auch gleich nochmal darüber, was Sie da unternommen haben, dass die einfach nicht mehr tragbar sind. Und Sie hatten vorhin eine Formulierung, wenn ich die richtig noch im Kopf habe, Sie gesagt haben, ja, wir müssen die Eltern halt teilweise auch zu ihrem Glück zwingen. Wie reagieren die dann denn jetzt mit der Maßnahme, die sie treffen wollen? Sie haben ja als erstes, glaube ich, eine Demo veranstaltet, ne, um auf das Problem aufmerksam zu machen.
Genau, wir haben tatsächlich eine Demo durchgeführt, wo wir die Schulstraße, also diese temporäre Einfahrtssperrung am Vormittag tatsächlich mal erprobt haben. Und wir hatten selber ja keine Vorstellung, wie nun die Reaktion darauf sein werden. Und waren dann positiv überrascht, weil wir tatsächlich ganz, ganz wenig Widerstände gespürt haben.
Also Sie haben die Zufahrt im Grunde mit einer Blockade, das ist ja auch so ein bisschen fast wie die letzte Generation, haben einfach gesagt, hier kommt ihr nicht durch, korrekt?
Richtig, genau.
Und das,
unterstützt durch die Polizei, ja. Also das war ja eine offiziell angemeldete Versammlung. Demonstrationen heißen Versammlungen in Deutschland nach dem Versammlungsrecht. Und da bekommt man dann entsprechende Auflagen, wie das abzulaufen hat. Wir mussten eine Anzahl von Ordnern stellen, die eben auch sichergestellt haben, dass diese Sperren ja dort vernünftig stehen. Und so haben wir das dann eine Woche lang durchgezogen.
Ja, also erstmal Hut ab. Das ja auch bedeutet ja auch Einsatz von Ihnen, also von den Eltern, die sich da engagieren und sich die Gedanken machen. Ist das dann jetzt auf Dauer die richtige Lösung, dass man sagt, man macht die Straße dort, wenn die Schule stattfindet, man macht die dazu sozusagen? Weil das gibt es ja, glaube ich, als Idee auch in anderen Bundesländern, auch in anderen europäischen Ländern.
Das wäre schon unser Wunsch. Also dadurch, dass wir jetzt eine Woche lang das so positiv erfahren haben und wir haben auch sehr, sehr positive Rückmeldungen von den Kindern bekommen. Die Kinder haben durchweg gesagt, sie kommen viel, viel ruhiger an. Es ist viel entspannter und selbst das schlechte Wetter wurde jetzt nicht irgendwie durch Kinderseite bemängelt. Ja, tatsächlich. Wir hatten vorab gesagt, naja, wir bräuchten auch Regentage, weil da sieht man eben nochmal einen deutlichen Anstieg der Elterntaxis. Es fühlte sich dann nicht so gut an, da im Regen zu stehen, aber so ist es nun mal in Hamburg. Ja. Und auch diese Tage haben überraschend gut geklappt.
Ja, ich muss da natürlich so ein bisschen drüber lachen, weil wir alle haben auch so eine Schwäche natürlich, zu sagen, ja, wenn es regnet, also man kann nicht im Regen rausgehen. Schon gar nicht als Kind könnte sich ja kälten dann während der Schule. Aber andererseits, weil Sie es gerade sagen, dass die Kinder so positiv reagieren, das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, weil da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Also die berühmte Umarmung vor den anderen Schülern, vor den Klassenkameraden und der Abschiedskuss von Mama und Papa, das ist ja auch peinlich. Die Kinder wollen ja eigentlich wie Erwachsene behandelt werden.
Das ist richtig und das fängt schon bei den ganz Kleinen an, ja.
Wie glauben Sie denn, geht die Geschichte jetzt aus? Also brauchen Sie die Unterstützung der Polizei, der Behörde für Ihre Idee? Oder können Sie das selbstständig einfach für sich entscheiden und sagen, wir machen das jetzt an unserer Schule?
Ach, das wäre so traumhaft, wenn man das selbst entscheiden könnte. Nein, wir lernen jeden Tag dazu, wie komplex die Welt ist. Also auch das Behördensystem, die Zuständigkeiten, was eine Bezirksstraße ist und was die Verkehrsbehörde auf welcher Ebene entscheiden darf und was über die Politik gilt und was über die verschiedenen Ämter entschieden werden muss. Das ist also wirklich nicht einfach. Und was wir eigentlich gerne hätten, wäre tatsächlich eine temporäre Erprobung, weil wir natürlich auch selbst eigentlich noch gar nicht wissen, ist das das richtige Mittel. Wir halten das für das richtige Mittel, aber wir wollen auch gar nicht alles schon final zu betonieren, sage ich mal, weil es kann ja auch durchaus sein, dass wir da die falsche Erwartung haben. Und wir haben jetzt für den Juli erneut eine Verkehrswoche geplant, zusammen mit der Schule, wo wir dann am Vormittag auch einen kürzeren Zeitraum nochmal sperren, weil wir gemerkt haben, dass, was wir uns da beim ersten Mal überlegt haben, war schon fast zu überdimensioniert. Und wir wollen ja auf jeden Fall auch die Anwohner mitnehmen und nicht verschrecken, weil natürlich war die Schule schon immer da, also es ist ja jetzt kein Neubau und die Anwohner selber bemängeln auch die Lage und sind auch sehr dafür, dass da was passiert, aber trotzdem muss das Ganze ja verhältnismäßig bleiben.
Ja, guter Punkt und Kompliment, dass Sie da auch die Anwohner mit einbeziehen. Was sagen denn die anderen Schulen? Haben Sie mit denen, werden Sie ja wahrscheinlich auch im Austausch sein bei dem Problem.
Ja, also ich könnte inzwischen einen Pressereferenten hier beschäftigen. Wir werden ganz häufig angefragt von anderen Schulen, die eben fragen, was habt ihr gemacht, was habt ihr für Schritte, was gibt mal euer Material? Und da verweisen wir sehr gerne auf die Aktionsplattform Critical Mass in Köln, denn wir haben uns das ja auch alles nicht ausgedacht, sondern wir haben tatsächlich Ende Februar das erste Mal von dieser Idee der Schulstraßendemonstration gehört, die ja im letzten Jahr vor allem in Köln durchgeführt wurden. Und da gibt es sehr gutes Material, tatsächlich Checklisten, Textbausteine, Folien, die man verwenden kann, auch für Anschreiben an Anwohner, an Lehrer, an die Schulgemeinschaft. Und da haben wir uns ganz gut bedient und das tatsächlich für unsere Schule natürlich angepasst. Aber da musste keiner das Rad neu erfinden. Da hatten wir wirklich sehr gutes Material. Und das geben wir natürlich auch gerne, aber zusätzlich auch unsere Erfahrungen, wie das dann mit der Hamburger Versammlungsbehörde vielleicht gut oder besser klappt, geben wir sehr gerne weiter.
Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch Ihnen die Daumen zu drücken, dass Sie das so hinkriegen, dass am Ende, und das wäre doch der Traum, die Kinder, die Lehrer und die Eltern zufrieden sind.
Ja, das wäre tatsächlich ein Traum, aber ich glaube, der Weg ist noch ein relativ weiter.
Die Elterntaxis sind ein Problem, aber an einer verträglichen Lösung wird gearbeitet. Vielen Dank an Carmen Albrecht vom Elternrat an der Grundschule Westerloh in Osdorf. Irgendwie kann man den Eindruck bekommen, das einzige Konzert, welches in diesem Jahr noch stattfindet, ist das von Taylor Swift. Für die beinharten Fans gilt das wahrscheinlich auch so. Hauptsache Taylor Swift, den Rest des Jahres muss nichts mehr stattfinden. Für alle anderen Konzertfans gilt, da geht hier in Hamburg und in der direkten Umgebung noch eine ganze Menge mehr. Fragen wir mal bei unserem Konzertexperten nach, Tino Lange aus der Abendblatt Kulturredaktion. Tino, es gibt ein Leben für Konzertgänger außerhalb der Taylor Swift-Fanblase, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn man gerne Konzerte unter freiem Himmel sieht, kann man in und um Hamburg wirklich fast eigentlich das ganze Jahr durchfeiern.
Auf dem Festival oder mit Open-Air-Konzerten?
Sowohl als auch. Wir haben ja mehrere Festivals, sowohl in Hamburg als auch drumherum. Ne? Also Elb Jazz, Dogville, Elb Riot, dann kleine Reihen wie draußen im Grün, im Planten und Blumen, natürlich die Stadtparkbühne, aber natürlich in um Hamburg natürlich noch Wacken Open Air ausverkauft, Deichbrand, Hurricane, diverse Open Air Waves, Konzerte an der Ostsee, also Ja, man muss nicht unbedingt zu Taylor Swift, um wirklich viel Pop-Spaß zu haben.
Und wenn wir über Festivals reden, reden wir natürlich hier, kommst ja gar nicht drum rum, auch immer über Wacken. Das ist ja auch sofort ausverkauft. Wie ist denn die aktuelle finanzielle Absicherung der Festivals? Weil einige haben ja ganz schön zwischendurch zu kämpfen gehabt.
Ja, aber letztendlich ist es so, sagen wir so, die Tickets sind nicht billig. Und die Produktionskosten für Festivals mit Anfahrt, Unterbringung, Catering, Security, Personalnot natürlich, Fachkräftemangel, beginnt sich wieder, sagen wir mal, zu normalisieren. Nur die Preise sind halt eben höher und das schlägt sich dann auch auf die Festivalkartenpreise nieder.
Aber es macht keins pleite. Es gibt sie alle.
Nein. Nein, also das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Also alle haben ihre Buchung abgeschlossen, alle haben riesige Lineups voll mit Stars und interessanten Geheimtipps und Newcomern. Das wird schon laufen.
Dann lass uns doch mal über ein paar, wir picken uns mal so ein paar raus, damit man mal so ungefähr einen Eindruck hat, was da auf uns zukommt. Open-Air-Saison im Stadtpark, Lotto King Karl, klar, der war als erster da, ist ja logisch, wie, ich glaube, seit 100 Jahren, oder? So ungefähr macht er das schon mit den Eröffnungskonzerten. Was passiert im Stadtpark in diesem Jahr noch?
Also das war, glaube ich, sein 54. Konzert im Stadtpark.
Unfassbar.
Damit ist immer noch einsamer Rekordhalter, auch wenn Johannes Oerding aufholt mit jetzt 25, aber dieses Jahr spielt er nicht im Stadtpark, um sich auf sein Auftritt im Volksparkstadion in 2 Jahren wahrscheinlich zu konzentrieren. Aber trotzdem natürlich im Stadtpark eine Menge los. Also viele Konzerte sind auch schon ausverkauft, so wie nächste Woche King Gizzard and the Lizard Wizard, dann Bukahara, der Norden singt Toto, Hamburger Goldkirchen, Finch, Pur, Kleeso, gibt's alles keine Karten mehr. Aber da kommen immer noch Lena Meyer-Landrut, jetzt im Juni Alice Cooper, im Juli dann Gossip oder im August Keane, Ronan Keating im September. Es sind halt eben über 30 Konzerte und bis Anfang September ist noch eine Menge los.
Wie haben sich die Preise im Stadtpark entwickelt?
Also es ist schon seit einigen Jahren so, dass ich sag mal die Top-Acts wie jetzt Alice Cooper zum Beispiel, dass die schon teilweise über 100 Euro kosten. In der Regel liegt es so bei deutschen Künstlern so zwischen 36 Euro, das wäre Lotto King Karl, der immer zum Mitnahmepreis 3 Stunden spielt, aber so im Schnitt ist es dann so 40, 50 Euro und die internationalen Künstler dann so zwischen 60 und 80 Euro.
Kommen wir mal zum Deichbrand-Festival, wer tritt da auf?
Da auf dem Flughafen Cuxhaven, Nordholz, tritt unter anderem auf Peter Fox, der jetzt letztes Jahr wieder zurückgekehrt ist nach einigen Jahren bei seiner Stamm im Seed und sein zweites Soloalbum aufgenommen hat, was natürlich wieder auf 1 ging. Dann die Kings of Leon sind dabei, Kro, Scooter, unser guter alter Freund Bosse aus Hamburg und die absolute Top-Newcomerin der letzten 2 Jahre, die ja gerade in der ausverkauften Sporthalle gespielt hat und im August auf der ausverkauften Trabrennbahn spielt, Nina Chuba.
Und da gibt es aber noch ein paar Tickets, die ja auch nicht ganz billig sind, glaube ich knapp 200, ne?
Ja genau, 200 Euro, aber es ist natürlich dafür natürlich auch 4 Tage Action.
Aber über Wacken müssen wir gar nicht reden, das können wir doch gleich abhaken, ist doch restlos ausverkauft.
Ja, seit 5 Stunden nach Vorverkaufsbeginn, was ich wirklich schon bemerkenswert fand, weil wir erinnern uns, Wacken war letztes Jahr ja so ein Teil Desaster mit dem Wetter und dass irgendwie 30.000 Fans dann ausgesperrt wurden, was für eine Menge Unmut sorgte. Aber diese Fans haben wir dann eben auch dann sagen wir, Vorkaufsrecht für dieses Jahr dann bekommen.
2 Sachen sollten wir zum Schluss nochmal hervorheben, weil es auch so typisch Hamburg ist. Das Elbjazz Festival zum einen. Was passiert da?
Ja, das Elbjazz Festival verändert sich dieses Jahr sehr stark. Weil es steht zwar noch Jazz im Festivalnamen, aber es ist, muss man einfach ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ein Mainstream-Pop-Festival geworden. Das sieht man an den Headlinern wie Jungle, Baron Sebastian, The Streets und Jazz-Acts wie Martin Kohl steht oder so. Ja, gibt es zwar auch noch, aber wie gesagt, es ist ein Pop-Festival in einer wunderschönen Umgebung.
Ich habe eben gedacht, du hast gesagt Balance Sebastian auf dem Jazz-Festival. Ist das wahr?
Ja,
ist
genau.
Das ist ja ein Witz. Das ist ja, hat sich ja wirklich völlig verändert.
Ja.
Irre.
So, es ist natürlich so, man braucht natürlich Zuschauerinnen und davon möglichst viele. Und wenn mit einem reinen Jazzprogramm, das haben halt eben die Frühjahre gezeigt, ja, es kommen viele Leute, aber um halt eben ja das Festival auch so, sagen wir mal, kostenneutral zu machen, musst du einfach die Zielgruppe erweitern.
Tagestickets 85 Euro, Kombi-Ticket 145 Euro, habe ich mal nachgeguckt. Und zum Schluss noch, Tino, lass uns auch noch mal einen Blick auf den Kultursommer werfen, auf der Trabrennbahn. Das ist auch so eine Institution geworden. Seit wie vielen Jahren gibt's das jetzt ungefähr?
Ich glaube, seit bestimmt bald 20 Jahren.
Oh, großartig.
Müsste ich aber tatsächlich auch nachgucken. Auf jeden Fall ist jetzt halt eben seit der Pandemie das Gelände erweitert worden. Vorher waren ja immer Platz so für 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und seit 2 Jahren passen jetzt 25.000 drauf, was für einige Konzerte immer noch zu wenig ist. Nina Chuba habe ich schon gesagt, aber auch das erste Konzert von SDP am 31. August auch schon ausverkauft. Aber es gibt immer noch Jan Delay, Deichkind und Alvaro Soler. Also ja,
das einiges los. Da ist tatsächlich eine Menge los. Also es ist schon beeindruckend, wer da alles hier so durch die Lande reist und auf den Festivals auftritt oder zu Konzerten kommt. Auf was freust du dich jetzt persönlich am allermeisten? Wo werden wir dich auf jeden Fall erleben?
Also ich hätte mich sehr gefreut, weil es gibt neben dem Kultursommer noch weitere Konzerte auf der Trabrennbahn, nämlich Roland Kaiser im Juli und Peter Maffay ebenfalls im Juli. Und am 11. Juni Green Day, die guten alten West Coast Punker, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Aber die spielen leider am gleichen Tag wie meine absolute Lieblingsband Queens of the Stone Age in der Sporthalle. Deswegen muss ich mal schauen, was die Open-Air-Saison noch so hergibt.
Tino, irre. Danke für diesen Überblick. Wow, ist ja wirklich eine ganze Menge los. Jetzt bleiben mir am Ende von Episode 168 noch 2 Punkte zu erwähnen. Erstens, gleich gibt's den Nachrichtenüberblick. Erwähne ich deshalb, weil wir täglich sehen, dass neue Hörer dazukommen und sich mit dem verlässlichen Ablauf unseres Podcasts noch nicht hundertprozentig auskennen. Also, gleich noch die wichtigsten Meldungen aus unserer Stadt, die wir heute noch nicht angesprochen hatten. Und zweitens, wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese kurze Arbeitswoche. Bis morgen und bye-bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Tausende Fans haben mit dem FC St. Pauli die Zweitligameisterschaft und den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga gefeiert. Neben einem Demozug gab es auch ein vom Verein organisiertes Festival mit Musik auf dem Spielbudenplatz. Gegen Nationalismus und Rechtspopulismus in der EU. Dafür wollen sich SPD und Grüne in Hamburg einsetzen. Beide Regierungsfraktionen haben für die Bürgerschaftssitzung Ende des Monats einen Antrag gestellt. Der sieht vor, entsprechende Maßnahmen zu stärken, wie politische Bildung in sozialen Netzwerken. Inwieweit sind Länder dazu verpflichtet, mehr gegen den Klimawandel zu tun? Um diese Frage geht es heute am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Der legt ein Rechtsgutachten zu dem Thema vor. Das hat eine Gruppe mehrerer Inselstaaten im Pazifik und der Karibik angeregt. Sie sehen sich in ihrer Existenz bedroht, wenn der Meeresspiegel weiter steigt. Nach dem erneut verpassten Aufstieg in die erste Liga stehen beim HSV Veränderungen an. Unter anderem ist auch der Job von Sportvorstand Jonas Bold in Gefahr. Sein Nachfolger könnte der Ex-Nationalcoach der Türkei und der deutschen U21 Stefan Kunz werden, berichtet das Abendblatt.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.